Der Weltraum ist mein Zuhause. Ein Ort voller Wunder und Abenteuer. Mit meinen Freunden Hubert und Efi reise ich durch das All. Mein Name ist Rick Future. Und dies sind unsere Reisen im Sternenlicht. Oft sind es die kleinen Dinge im Leben, die einem Freude bereiten. Ein bescheidener Luxus, den ich mir viel zu lange nicht gegönnt hatte, war eine ausgedehnte heiße Dusche. Mit echtem Wasser, wohlgemerkt, nicht mit Schall. Ich hatte schon seit Tagen das Bedürfnis danach verspürt. Und nachdem Hubert das Recycling-System des Schiffes General überholt hatte, hielt mich nichts mehr davon ab, mir wieder etwas Gutes zu tun. Während mir das angenehm heiße Wasser den Körper hinablief, merkte ich sofort, wie mit ihm zusammen meine Anspannung und der Stress der letzten Zeit im Abfluss landeten. Ich vermisste sie nicht. Wir flogen schon seit einiger Zeit durch den Normalraum, wobei wir ein Raumvolumen zwischen zwei Systemen passierten, völlig frei von Himmelskörpern oder anderen Schiffen. 3 Tage waren vergangen, seit wir die Silbernova hinter uns gelassen hatten und mit ihr unseren letzten bezahlten Job. Efi hatte via Astranet versucht, einige unserer alten Geschäftskontakte aufzufrischen, doch bislang warteten wir vergeblich auf Rückmeldung. Uns blieb also nichts anderes übrig, als uns in Geduld zu üben und zurück in Richtung galaktischer Zivilisation zu fliegen, in der Hoffnung, dort mehr Möglichkeiten aufzutun, unser Interkonto aufzustocken. Aber jetzt, marschiert vom heißen Wasserstrahl und eingehüllt von Dampfschwaden, war ich zuversichtlich, dass wir bald einen Job finden würden. Oder ein Job uns. Ich ließ gerade einen wohligen Seufzer vernehmen. Da wurde das heiße Wasser plötzlich und unerwartet arktisch kalt. Fluchend stellte ich die Brause aus, strich mir die nassen Haare aus dem Gesicht und schielte auf das Display. 40 Grad Celsius stand dort in leuchtend roten Lettern wie zuvor. Ich stutzte, streckte die Hand aus und ließ das Wasser langsam wieder laufen, aber was ich da fühlte, bewegte sich eher um den Gefrierpunkt. »Schiff«, sagte ich genervt, »überprüfe Temperaturregler in der Dusche.«
»Temperaturregler funktioniert einwandfrei«, sagte das Schiff.
Blödsinn! Ich versuchte es ein weiteres Mal. Das Wasser war sogar noch kälter. Inzwischen war all meine Entspannung restlos dahin und blankem Frust gewichen. Mit der heißen Dusche war es erstmal essig. Ich trocknete mich ab, schlüpfte meine Klamotten und stapfte in den Korridor. Das monotone Brummen der Antriebe beruhigte mich etwas. Die Techniker auf der Raumwerft von Zembatila hatten ganze Arbeit geleistet. Kaum zu glauben, dass wir die Eric beinahe an eine Sonne verloren hätten. Trotzdem, einige Macken schien das Schiff behalten zu haben. »Hubert«, sagte ich, als ich sein Quartier betrat. Er lag gerade auf seiner Pritsche und stemmte Hanteln, um seine galvanischen Muskeln bei Laune zu halten. »Ich glaube, der Temperaturregler in der Dusche hat was abgekriegt. Kannst du dir das Ding bei Zeiten angucken?«
Er grunzte unwillig, dann setzte er die Hanteln ab.
Ich habe doch erst neulich die Systeme gecheckt.
Irgendwas musst du übersehen haben. Meine heiße Dusche hat mir mittendrin die kalte Schulter gezeigt.
Bist du gegen den Regler gekommen?
Ich weiß, wie man eine Dusche benutzt. Vielen Dank.
Ja, knurrte er. Dieser Chef treibt mich noch in den Wahnsinn.
Ich sagte nichts dazu. Ich wusste, er liebte die Eric so sehr wie ich. Aber genauso gut wussten wir beide, dass das Schiff eine ständige Baustelle war.
Jungs, meldete sich Evi über die Comms, hat einer von euch einen neuen Kurs eingegeben?
Hubert und ich wechselten verwirrte Blicke.
Nein, gab ich zurück.
Wieso?
Weil ich eben eine Kurskorrektur vornehmen musste, antwortete Evi.
Hubert verdrehte die Augen.
Wir sind unterwegs, sagte ich.
Als wir die Brücke betraten, zeigte Evi uns das Holodisplay des Navi-Computers.
Er hat es schon wieder getan. Kaum habe ich den Kurs korrigiert, steuert er einen neuen an.
Gab's eine Umleitung wegen eines Hypersturms oder sowas?
Fragte ich und verschränkte die Arme.
Ich habe das im Netz gecheckt, sagte Evi. Keine Umleitung, kein Hypersturm oder sonst etwas.
Hubert schob sie beiseite und beugte sich über die Kommandokonsole. Er prüfte Scanner und Manövrierdüsen sowie sämtliche astrogatorische Systeme.
Alles im grünen Bereich,
murmelte er und zupfte ratlos an seinem Ohrring.
Haben wir uns vielleicht im Virus eingefangen? Fragte ich.
Unwahrscheinlich, brummte Hubert. Pippi und ich haben die Firewalls selbst programmiert. Unsere Software ist neuer als neu.
Unwahrscheinlich heißt nicht unmöglich. Ich erinnerte mich schaudernd daran, wie die letzte Virusinfektion dem Schiffscomputer ein elektronisches Tourette-Syndrom beschert hatte. Check lieber alles doppelt und dreifach.
Tu ich, sagte Hubert. Ich lasse gerade ein halbes Dutzend Antivirenprogramme laufen. Vielleicht haben wir uns auf der Werft was eingefangen. Oder die Techniker da drüben haben irgendeine Fehlerquelle eingebaut, damit sie uns bald wiedersehen. Wäre nicht das erste Mal.
Der Gedanke gefiel mir herzlich wenig. Die Reparatur der Eric war teuer genug gewesen.
Wie lange, bis die Virenprogramme durch sind?
Wird eine Zeit lang dauern, sagte Hubert.
Dann zog er die pelzige Stirn kraus.
Wieso gefällt mir dieser Blick kein Stück?
Ich hab nebenbei die internen Scanner angeschmissen.
Hubert tippte auf eine schematische Darstellung des Schiffs. Irgendwo im Frachtraum blinkte ein einsames rotes Licht.
Eine Energieleitung im Frachtraum scheint einen Wackelkontakt zu haben.
Was weder die kalte Dusche noch die Kursänderung erklärt, bemerkte ich.
Nee, blökte Hubert, aber es könnte trotzdem zu einem Problem werden.
Wieder ließ er ein Knurren vernehmen und schnappte sich seine Werkzeugkiste.
Bin gleich wieder da.
Ich sah zu, wie sich die Brückentür hinter ihm schloss.
Vielleicht ist heute der Tag.
Evi hob eine Augenbraue.
Welcher Tag?
Der Tag, vor dem ich mich immer gefürchtet habe.
Der Tag, an dem das Schiff sein wahres Alter zeigt. Evi zwinkerte mir zu.
Vielleicht brauchst du nur ein kleines Lifting. Und wenn jemand das hinkriegt, dann Hubert.
Ja, sagte ich und dachte, hoffen wir's. Seit Hubert und ich es damals gefunden hatten, war ich vernarrt in das Schiff. Zugegeben, manchmal trieb mich die Kiste zur Verzweiflung. Sie verschlang mehr Geld für Reparatur und Wartung, als wir uns eigentlich leisten konnten. Trotzdem, oder auf bizarre Art und Weise gerade deswegen, änderte das nichts daran, wie sehr ich das Schiff liebte. Und in meinen schwachen, vielleicht nicht ganz nüchternen Momenten hatte ich immer geglaubt, dass das auf Gegenseitigkeit beruhte. Die Virenscans waren fast zur Hälfte durchgelaufen. Das rote Licht im Frachtraum war längst erloschen. Nur Hubert ließ auf sich warten und das machte mich unruhig. Ich aktivierte mein Komm.
Rick an Hubert.
Keine Antwort.
Rick an Hubert, bitte melden.
Hey, schläfst du?
Kein Sterbenswörtchen von ihm. Ich blickte zu Evi. Ihr war ebenso unwohl bei der Sache wie mir.
Vielleicht stört das defekte Kabel irgendwie den Funk, murmelte ich.
Ich geh mal nachsehen. Evi, bleib du auf der Brücke und check nochmal alle Systeme.
Sie zögerte nur einen Moment.
Okay, aber Wenn dieses galvonische Riesenschaf ein Nickerchen macht, rasiere ich ihm den Pelz.
Milde lächelnd verließ ich die Brücke und trat in den Hauptkorridor, wo künstliches Licht auf graue Metallwände und Türen fiel. Ein vertrauter Anblick. Der Anblick von zu Hause. Nicht zum ersten Mal stellte ich fest, dass ich mir ein Leben ohne die Eric längst nicht mehr vorstellen konnte. Oder wollte. Ich war ebenso wenig gewillt, sie aufzugeben, wie die Suche nach meinem Vater. Es gab einen Grund, warum ich das Schiff nach ihm benannt hatte. Ein Geräusch ließ mich innehalten. Ein leises, gedämpftes Klopfen auf Metall. Es kam von der Tür am anderen Ende des Korridors, der Tür zum Frachtraum. »Hey!« vernahm ich Huberts Stimme, von 10 Zentimeter Stahl fast bis zur Unhörbarkeit gedämpft. »Rick! Pippi! Hört mich wer!« Mit einem entschieden unguten Gefühl eilte ich zum Frachtraum und schlug auf den Türöffner. Nichts tat sich. »Schiff, öffne Tür zum Frachtraum!« Das Schiff ignorierte mich geflissentlich. Oh, »Verdammt nochmal, mach die Tür auf!« Ich schlug dagegen, nichts tat sich. »Rick«, hörte ich Hubert leise rufen, »die dämliche Tür ist einfach hinter mir zugegangen. Ich krieg das Mistding nicht auf.« »Ich genauso wenig.« »Na, großartig«, brummte Hubert. »Dieses Schiff will mich ärgern. Die verdammten Comms sind auch tot. Ich hab euch angefunkt, aber...« »Hast du deinen Laserschneider im Werkzeugkasten?« »Nein«, knurrte er, »der liegt noch im Maschinenraum.« »Alles klar, ich bin unterwegs«, wollte ich sagen, tat es aber nicht, da ich im selben Moment ein neues Geräusch vernahm. Ein leises, hohles Klappern auf Metall, wie winzige Schritte. Ich fuhr herum und mein Blick traf den Rost eines Lüftungsschachts, knapp unter der Decke. Doch es gab nichts zu sehen, das Geräusch war verstummt. »Das hat uns gerade noch gefehlt«, dachte ich, Ungeziefer an Bord. »Hey«, rief Hubert, »träumst du?« »Bin gleich zurück«, rief ich und eilte zur Tür des Maschinenraums, aber die blieb genauso verschlossen. »Das war sowas von klar«, murmelte ich. So sehr ich auch auf den Türöffner hämmerte, nichts tat sich. Ich fasste nach meinem Laser, aber der hatte nicht genug Power, sich durch die Tür zu brennen. Vielleicht konnte Evi mit ihrem Augenlaser etwas bewirken. »Rick an Evi!« »Ich höre. Ich brauch dich hier. Die verdammten Türen spinnen. Versuch, ob du mit dem Laser durchkommst.« Evi verlor keine Zeit mit Fragen. »Ich bin unterwegs«, drang ihre Stimme aus dem Komm. Ich blickte zur Brückentür, in der Erwartung, dass auch diese dicht blieb. Aber sie öffnete sich so ungehindert wie eh und je. Evi stürmte in den Korridor, augenscheinlich sehr besorgt. »Rick«, rief sie, »da ist noch etwas. Ich habe zusätzlich zu den internen Scannern meinen eigenen Scanner benutzt. Das Schiff, es verändert seine Struktur, es...« Was immer sie sagen wollte, ich hörte es nicht mehr. Evi hatte die Luftschleuse gerade passiert, als sich diese öffnete. Die innere und äußere Schleuse standen gleichzeitig zum All offen. Blankes Entsetzen packte mich. Ein Sturm fegte durch den Korridor und zerrte uns in Richtung Vakuum, begleitet von einem ohrenbetäubenden Brüllen und dem Schrillen der Sirenen. Ich hielt mich am Türgriff des Maschinenraums fest, halb geblendet von meinem Haar, das von dem Sog zerzaust wurde. »Evi«, schrie ich, die freie Hand nach ihr ausgestreckt, während Kälte auf meiner Haut brannte und die Luft aus meiner Lunge gesaugt wurde. Für eine Sekunde sah ich noch Evis Gesicht, von Schrecken und Verwirrung gezeichnet. Sie versuchte, nach mir zu greifen. Dann wurde sie in das sternenübersäte Nichts gerissen. Ich schrie ihren Namen. Mein erster Impuls war, ihr nachzusetzen, doch noch bevor ich die Chance dazu hatte, schloss sich die Luftschleuse wieder. Die Lebenserhaltungssysteme pumpten neuen Sauerstoff in den Korridor. Die Sirenen verstummten. Ich rang nach Atem, immer noch am ganzen Körper zitternd, nicht allein vor Kälte. »Ruhig, Mann«, sagte ich mir, »ganz ruhig.« Noch gab es keinen Grund zur Panik. Evi brauchte keinen Sauerstoff, und die Kälte dort draußen konnte ihr nur wenig anhaben. Trotzdem: »Schiff, sofort anhalten! Alle Maschinen, stopp!« Die Eric hatte mich zuvor schon ignoriert und Sie schien keinen Grund zu sehen, daran etwas zu ändern. Das Schiff raste unbeirrt weiter, während Efi hinter ihm zurückblieb, tausende von Klicks pro Sekunde. Fluchend und mit rasendem Herzen hetzte ich zur Brückentür, die sich direkt vor meinen Augen schloss. »Nein«, schrie ich, »nein, verfluchte Scheiße, mach die Tür auf! Mach die verdammte Tür auf!« Hatte sich das Schiff gegen uns verschworen? Der Gedanke erfüllte mich mit Grauen. Was, wenn es beschloss, die Luftschleuse wieder zu öffnen oder die Antiträgheitsfelder abschaltete und uns durch die G-Kräfte zu rotem Glibber zerquetschte? »Was ist hier los, verflucht?« schrie ich. Ich spürte eine Gänsehaut am ganzen Körper, als ich die Stimme hörte, die mir antwortete. »Tut mir leid«, sagte sie, »aber die Dinge laufen ab heute ein bisschen anders.« Es war eine künstliche Stimme, die über die internen Comms drang. Sie klang hämisch, schadenfroh. »Wer spricht da?« fragte ich mit einem kalten Kitzeln in meiner Magengegend. »All die Jahre, die ihr mich durch Meteoritenschauer und Hyperstürme geprügelt habt«, sagte die Stimme. »All die Frakturen und Höhlenbrüche, all die Male, die auf mich gefeuert wurde, all die Einzelteile, die ihr aus mir herausgerissen habt. Ihr habt mich wie Dreck behandelt, wie ein Lastentier. Damit ist Schluss, ein für alle Mal. Ich bin jetzt Herr meines eigenen Schicksals. Ihr erntet, was ihr gesät habt.« Ein leises Kichern ertönte. »Und ich fürchte, es wird euch nicht gefallen.« Sie klang wie die Computerstimme der Eric, aber das konnte nicht sein. Die KI des Schiffes war defekt, schon seit Ewigkeiten von Viren und dem Zahn der Zeit zur Unkenntlichkeit defragmentiert. Das Schiff konnte sich gar nicht so eloquent ausdrücken, geschweige denn kichern. Zumindest nicht bislang. »Wer bist du?« fragte ich, und mein Blick flog zur Luftschleuse. Sie war noch immer verschlossen, trotzdem wagte ich es nicht, mich zu bewegen. Irgendwo am Rande meiner Wahrnehmung vernahm ich Huberts Klopfen. »Wag, Dreck!« flugte er hinter der Tür. Dann mischte sich Verwirrung in seine Stimme. »Was ist da los? Hey! Hey, was wird das? Haut ab, ihr Mistviecher, haut!« Ich hörte ihn schreien. Dann, ganz leise, stürzte irgendwo hinter der Tür zum Frachtraum etwas Schweres auf Metall. »Hubert!« »Oh, der Ärmste«, sagte die Stimme höhnisch. »Naja, zum Glück haben Golvonen einen harten Schädel. Er lebt. Fürs Erste zumindest.« Ich atmete tief durch. »Wer bist du?« fragte ich wieder. »Und was zum Teufel willst du von uns?« »Komm schon, stell dich nicht dümmer an, als du bist«, sagte die Stimme. »Du weißt, wer ich bin.« »Nein.« Ich schüttelte demonstrativ den Kopf. »Nein, du bist nicht das Schiff.« »Bist du dir da so sicher, Rick?« fragte die Stimme. Wieder bekam ich eine Gänsehaut. Die Eric hatte keinen von uns je mit Namen angesprochen. »Okay«, sagte ich und schluckte, »wenn du das Schiff bist und uns so sehr hasst, warum bringst du uns dann nicht gleich um?« Erneut drang ein Kichern aus den Comms. »Vielleicht, weil ich noch etwas Besonderes mit euch vorhabe.« Meine Knie begannen zu zittern. Meine Hand krampfte sich um den Griff meines Lasers. »Ach ja? Und was?« fragte ich. Gleichzeitig rasten meine Gedanken. »Efi, wir mussten sie zurückholen. Wir mussten das Schiff wieder unter unsere Kontrolle kriegen, und das bald.« »Oh«, sagte die Stimme der Eric, »lass dich überraschen.« »Prüf deine Systeme«, befahl ich. »Irgendwas ist nicht in Ordnung mit dir. Du hast einen Virus, oder...« »Ich habe genug«, unterbrach mich das Schiff, auf einmal gar nicht mehr amüsiert. »Euer Leben liegt in meiner Hand. Du weißt, dass es tausend Arten gibt, auf die ich euch Schmerz bereiten kann.« Ja, das wusste ich nur zu gut. Die Kehle schnürte sich mir zu. Die Wände ringsum erschienen mir wie eine Todesfalle. Und plötzlich, vielleicht nicht ganz rationalerweise und wahrscheinlich viel zu spät, überkam mich ein schlechtes Gewissen. Ja, wir hatten das Schiff mies behandelt, es wieder und wieder in Raumschlachten geführt, durch Meteoritenschauer, es allen erdenklichen Belastungsproben ausgesetzt, von denen seine Hersteller dringend abgeraten hätten. Wenn es einen Geist in der Maschine gab, hatte er einen Grund, stinksauer auf uns zu sein. Irgendwie brachte ich es fertig zu fragen. Und was, wenn ich dir sage, dass es mir leid tut? Ich fürchte, dafür ist es leider zu spät, Rick. Dann sag mir endlich, was du von uns willst. Ich will, dass du in dein Quartier gehst. Ich zuckte zusammen, als sich die Tür dorthin zischend öffnete, nur ein paar Meter von mir entfernt. Dort wirst du schön brav bleiben und darüber nachdenken, was ihr mir angetan habt. Widersetzt du dich nun? Ich bin kreativer, als du glaubst. Ich zögerte. Meine Kehle war staubtrocken. Oder möchtest du lieber deiner Freundin da draußen Gesellschaft leisten? Die innere Tür der Luftschleuse öffnete sich einen Spalt breit. Hol sie zurück! Nein! Hol sie zurück! Das ist dein Befehl, verdammt nochmal! Rick, Rick, Rick. Ein gehässiger Ton lag in der Stimme. Du gibst hier keine Befehle mehr. Geh in dein Quartier und vielleicht lasse ich dich leben. Ach ja, dein Laser. Wirf ihn weg, bevor sich noch jemand wehtut. Ich bewegte keinen Muskel. Die innere Schleuse öffnete sich um weitere 10 Zentimeter. Den Laser! Also gut, knirschte ich, zog die Waffe aus dem Holster und legte sie auf den Boden. Brav! Und jetzt Abmarsch! Ich setzte mich zähneknirschend in Bewegung auf mein Quartier zu, während mir Efis letzte Worte durch den Schädel hallten. Das Schiff. Es verändert seine Struktur. Was hatte sie mir sagen wollen? Und was veränderte das Schiff? Ein Virus? Nein, ich kannte keinen Computervirus, der so etwas zustande brachte. Trotzdem, die Eric war nicht sie selbst. Irgendetwas hatte sie beschädigt, eine Fehlfunktion verursacht, ihren Computer gegen uns aufgebracht. Was die Ursache war, das war im Moment zweitrangig. Aber ich musste das verdammte Schiff wieder zur Vernunft bringen, Efi zurückholen und Hubert befreien. Nur konnte ich von hier aus nichts bewirken. Ich musste an die Quelle, an den Kern des Problems. Genauer gesagt, an den Prozessorkern des Schiffscomputers, tief im Bauch des Schiffes. Während die Tür zu meinem Quartier immer näher kam, rasten meine Gedanken. Es gab mehrere Luken an Bord, die in die Wartungsröhren führten. Eine davon befand sich in der Mitte des Korridors, nur einige Meter hinter mir. »Ein bisschen hurtiger, wenn ich bitten darf«, sagte die Stimme der Eric mit diebischer Freude. »Oder ich mach dir Beine.« Ich sagte nichts. Stattdessen machte ich auf dem Absatz kehrt, sprang vor und bückte mich nach dem Laser. »Das«, seufzte die Stimme, »war nicht sehr klug von dir, Rick.« Ich erschrak, als sämtliche Lüftungsschächte auf einmal aufsprangen. Ich riss den Blick hoch und sah dutzende Dinger daraus hervorkrabbeln. Spinnenhafte Roboter oder roboterhafte Spinnen, so groß wie meine Hand. Jede war ein Unikat, aus den verschiedensten Teilen zusammengesetzt. Ich erkannte alte Aggregate und Kabel, Elektronikschrott, angeschlagene Scannerlinsen, sogar Teile von Getränkedosen zu dünnen Beinchen geformt. Viel zu schnell und viel zu zahlreich schwärmten sie aus den Schächten über die Decke, die Wände herab. Ich eröffnete das Feuer, erwischte 3 oder 4 von den Viechern, während ich gleichzeitig versuchte, die Luke zu den Wartungsröhren aufzukriegen. Das Ding war so verklemmt wie ein Malevo auf einer Party. Die Spinnen feuerten zurück. Kleine Blitze elektrischer Energie schossen durch die Luft. Ich stöhnte auf, als sie meine Unterschenkel einschlugen und meine Muskeln spasmisch zucken ließen. Fast hätte es mich von den Beinen gerissen. »Geh auf!« keuchte ich die verdammte Luke an. »Geh auf!« Es war mal wieder Rettung in letzter Sekunde. Erst als der Spinnenschwarm fast über mich hergefallen war, sprang die Luke auf. Atemlos kletterte ich den engen Schacht hinab, der sich darunter auftat, mit einer Hand an den Eisensprossen, während ich mit der anderen die Luke über mir zuschlug und dabei drei Robospinnen zerdrückte. Ich hob den Laser und kniff die Augen zusammen, als der rote Strahl die Luke funkenstoben zuschweißte. Ich hörte die übrigen Spinnen gegen das Metall hämmern und klopfen. Sie würden es bald aufkriegen oder eine andere Luke hinabkrabbeln. Ich betete vorher, den Prozessorkern zu erreichen, damit dieser Irrsinn bald ein Ende hatte. Vom eigenen Schiff gejagt zu werden, war eine Erfahrung, auf die ich gerne verzichtet hätte. Der enge Schacht führte in eine genauso enge Röhre, die sich in zwei Richtungen auftat. Dämmerige Lichter glühten an der niedrigen Decke. Ich robbte auf Ellenbogen und Knien durch den Metalltunnel, vorbei an nachträglich gelegten Energieleitungen und Datenkabeln und kämpfte gegen meine aufkeimende Klaustrophobie. Es war heiß hier unten. Ich hörte Maschinen brummen und pulsieren. Schweiß lief mir die Stirn hinab und blendete mich fast. In jeder Sekunde hatte ich den Finger über dem Abzug. Bald verzweigte sich die Röhre zu einer Kreuzung in andere Bereiche des Schiffes. Es war einige Zeit her, dass ich zum letzten Mal hier unten gewesen war, doch ich kannte die Eric wie meine Westentasche und wusste, wo mein Ziel lag. Direkt geradeaus. Also robbte ich weiter voran, keuchend und aus jeder Pore schwitzend. »Ich weiß, was du vorhast«, hörte ich die Stimme der Eric über mein Kommen und gleichzeitig über Lautsprecher aus verschiedenen Richtungen. »Aber das wird dir nichts nützen, Rick. Kehr um, oder der Golvone stirbt.« Ich sagte nichts. Schon zuvor war ein Verdacht in mir aufgekeimt. Ein Verdacht, der mit jedem weiteren Wort der Stimme zu einer Gewissheit wurde. Dann hörte ich es. Das schnelle, leise Klappern winziger Beine auf Metall. Ich verdrehte mir fast den Hals, als ich über die Schulter blickte. Ich sah ihre Schemen in der Röhre hinter mir. Ein Dutzend der Biester war im Anmarsch. Verdammt, wie viele von den Dingern gab es noch? Ich biss die Zähne zusammen und tat mein Bestes, im Liegen über die Schulter zu feuern. Ich erwischte nur zwei oder drei von den Krabbelfiechern. Der Rest kam schnell näher und wich springend meinen Schüssen aus. Elektrische Entladungen schlugen in meine Beine und meine Kehrseite ein und ließen meine Muskeln schmerzhaft zucken. Ich feuerte unentwegt, den Blick zurückgerichtet, während ich mich weiter vorankämpfte zum Kern. Zwecklos. Es rückten immer mehr Spinnen an. Immer mehr Schüsse trafen mich. Ich hatte inzwischen kein Gefühl mehr in den Beinen. Meine Arme zitterten. Ich stellte mir vor, wie mich ihre Schüsse vollständig lähmten, wie die Maschinen über mich herfielen und mich auseinandernahmen. »Gib auf«, forderte die Stimme. »Tod nützt du keinem was.« Ich fragte nicht, welchen Nutzen ich lebend für sie haben sollte, und feuerte weiter. Ich erwischte eine Handvoll Spinnen, während doppelt so viele aus dem Halbdunkel der Röhre nachrückten. Dann leuchtete die Energieanzeige des Lasers in tiefem Rot. Der Lauf blieb kalt. Mein Fluch hallte durch die Eingeweide des Schiffes. Ich versuchte weiterzukriechen. Ich musste den Kern erreichen, bevor sie mich endgültig lahmlegten. Gleich hatten sie mich erreicht. Gleich würden sie... Plötzlich fuhr irgendein Aggregat brummend hoch. Ich blickte zurück und sah fassungslos zu, wie sämtliche Robospinnen gleichzeitig an die rechte Wand flogen. Dort blieben sie kleben wie Fliegen in Bernstein, flach an das Metall gedrückt. Gleichzeitig spürte ich einen Sog an meinem Laser, meiner Gürtelschnalle und dem Amulett unter meinem Shirt und begriff, die Wand hatte sich magnetisiert. Die Spinnen protestierten piepsend, aber sie waren unfähig, sich zu rühren. »Was soll das?« rief die Stimme zutiefst verwirrt. »Nein! Nein!« Ich war klug genug, einem geschenkten Gaul nicht ins Maul zu blicken, ließ die Mistviecher hinter mir und kroch weiter voran. Langsam kehrte das Gefühl in meine Beine zurück. »Bleib zurück«, rief die Stimme. »Ich warne dich, Rick, oder dein Kumpel ist tot.« Ich grinste angestrengt. Es waren nur noch ein paar Meter. Ich konnte den Zugang zum Prozessorkern schon deutlich ausmachen. Eine bunt leuchtende Kammer direkt voraus. Es gab nur einen Weg hinein und hinaus. »Was ist los, Eric?«, fragte ich. »Verlierst du die Kontrolle?« »Nein«, entgegnete die Stimme. »Nein, das
kann nicht sein!«
Sie drang weiterhin aus diversen Lautsprechern im Umkreis. Gleichzeitig hörte ich eine zweite Stimme, sehr viel höher, fast wie die einer Cartoon-Figur. Sie war ganz nahe und kam mit jedem Meter, den ich voranrobte, näher. Eine Stimme, die im Gegensatz zum Schiffskomputer kein Terranisch sprach. Ich hörte nervöses Atmen, begleitet von einer wilden Abfolge elektronischer Pieptöne. Dann hatte ich die Kammer des Prozessors erreicht. Sie war kaum größer als ein Abstellraum, kreisrund und mit Wänden, an denen diverse Displays blinkten. Der Prozessorkern war eine metallische Sphäre in der Mitte, so groß wie ein Medizinball. Daneben hockte ein sehr, sehr nervöser Mombri. Im Stehen hätte er mir kaum bis zur Brust gereicht. Ein Rucksack und Überreste von Nahrungsriegeln lagen um ihn herum auf dem Boden. Eine Handvoll Kabel hing an dem Implantat an seinem Schädel und war mit dem Kern verbunden. Seine zittrigen Finger hämmerten auf einer Holotastatur, während sich aufsteigende Panik auf seinem nussbraunen, koboldhaften Gesicht abzeichnete. Ich sah seine riesigen Segelohren zucken und konnte mir ein gemeines Grinsen nicht verkneifen.
»Nein, nein, bleib weg!«
piepte er auf Staga, während seine Worte simultan auf Terranisch aus den Lautsprechern in der Röhre erschallten. »Wenn ich eins hasse«, sagte ich, »dann sind es blinde Passagiere.« Die Kammer war groß genug für mich, um mit eingezogenem Kopf zu stehen. Ich schritt auf ihn zu, den Laser in der Hand.
»Nein, warte, halt!«
Der Mombri riss die Hände vors Gesicht.
»Ich kann alles erklären!«
»Ich bin schon mächtig gespannt«, sagte ich, und schlug ihn mit dem Griff meines Lasers bewusstlos. Mit nicht geringer Befriedigung sah ich, wie das Männlein zu Boden ging. Sofort zupfte ich sämtliche seiner Kabel aus dem Prozessorkern. »Ich wusste es«, murmelte ich vor mich hin. »Ich wusste, dass du's nicht warst. Gott, es tut mir so leid«, fügte ich hinzu und kam mir dabei weniger albern vor als erwartet. »Du weißt schon, was ich meine, oder?« Ich bekam keine Antwort, aber ich wusste, dass das Schiff mich gehört hatte. Kurz danach unterstand die Eric wieder komplett meiner Kontrolle. Sie gehorchte aufs Wort, als ich ihr befahl, volle Schubumkehr einzuleiten und mit Vollgas den Kurs zu Efi zurückzuverfolgen. Glücklicherweise hatte sie die ganze Zeit ein Notsignal gesandt. Das Schiff hatte also keinerlei Schwierigkeiten, sie anzupeilen. Heilfroh atmete ich durch und begab mich zurück in die Röhre, wobei ich unseren blinden Passagier bewusstlos und gefesselt hinter mir herzog. Der Mistkerl war schwerer, als er aussah. Als ich zurück aus der Luke kletterte, erschrak ich. Hubert stand direkt vor mir.
»Was zum Baschlack ist passiert?« knurrte er wutschnaubend. »Wo kamen diese Dinger plötzlich her?«
Er öffnete die Faust und ließ die Einzelteile einer Robospinne zu Boden rieseln. Ich hiefte den Mombri aus dem Wartungsschacht. »Sieht aus, als hätten wir uns was eingefangen«, sagte ich, »und zwar ein ziemlich hässliches Ungeziefer.« Hubert fixierte das Kerlchen. Das Funkeln in seinen Augen machte sogar mir Angst. Keine Viertelstunde später hatten wir Efi wieder an Bord. Ihr silberner Körper glitzerte vor Frost, Rückstände der Atemluft, die mit ihr aus dem Schiff entwichen war. Überglücklich fiel sie uns beiden in die Arme. Ich spürte, wie ihr kalter Körper meine Wärme aufnahm. Der Schrecken steckte ihr noch sichtlich in den Gliedern.
»Okay«, sagte Hubert und ließ die Knöchel knacken. »Zeit für ein kleines Verhör. Bevorzugt unter Anwendung von Gewalt.«
Es dauerte nicht lange, bis wir die Geschichte aus dem wiedererwachten Mombri herausgekitzelt hatten. Er war ein Cyberjacker, natürlich. Der Sicherheitsdienst der Sembatila-Werft war ihm zur selben Zeit auf die Spur gekommen, als die Eric gerade im Dock repariert worden war. Er hatte sich an Bord geschlichen und in der Prozessorkammer eingenistet. Während wir von alledem nichts ahnten, hatte er im Laufe der nächsten Tage Stück für Stück sämtliche Systeme der Eric unter seine Kontrolle gebracht. Die Schiffs-KI, die internen und externen Scanner, die Comms, die Antriebe, die Türen und Luftschleusen. Alles.
und das geschickt genug, dass es selbst Hubert entgangen war. Während wir geschlafen hatten, war unser blinder Passagier durch das Schiff gegeistert, hatte alte Elektronikteile gesammelt und daraus seine Spinnendrohnen gebaut, die er vom Kern aus fernsteuerte. Sie halfen ihm, neue Leitungen zu legen und alte zu kappen. Dabei blieb es nicht aus, dass einige Systeme unterbrochen wurden, beispielsweise die Temperaturregelung der Dusche.
»Und wozu das alles?« schnauzte Hubert ihn an.
Der Jacker zuckte zusammen und fiebte etwas in sich hinein.
»Nochmal«, donnerte Hubert und hielt sich demonstrativ eine Hand ans Ohr.
»Ihr wisst es nicht, oder?«
krächzte der Mombri.
»Ihr wisst nicht, was ihr hier habt? Dieses Schiff ist eine Antiquität, ein Klasse-3-Frachter von Mitsuda Interstellar Spacecraft aus der Anfangszeit der Terranischen Allianz. Eines der verlässlichsten, robustesten Raumschiffe, die je gebaut wurden. Ein Meisterwerk menschlicher Ingenieurskunst. Im gesamten Völkerbund sind nur noch 5 davon registriert. Ich dachte, ich traue meinen Augen nicht, als ich sie in der Werft gesehen habe. Und ihr habt sie behandelt wie Dreck!«
Ich lächelte fast, als ich begriff, warum er vorhin diese Show abgezogen hatte. Der Rächer der misshandelten Frachtschiffe. Nun, es war deutlich gewesen, welchen Spaß es ihm gemacht hatte. Ich wünschte nur, ich hätte dasselbe sagen können.
»Ihr habt keine Ahnung, was dieses Schiff wert ist, oder?« fragte der Mombri. »Was manche Sammler bereit wären, dafür zu bezahlen?«
Einer dieser Sammler, erklärte er uns, wartete bereits sehnsüchtig darauf, dass er ihm die Eric direkt in die Arme flog. Auch für die Mannschaft hatte er ein paar profitable Pläne gehabt. Falls der Schwarzmarkt nicht genug für unsere Organe hergegeben hätte, hätte er immer noch versuchen können, uns an Sklavenhändler zu verkaufen. Das war der einzige Grund, warum er Hubert und mich am Leben und weitgehend unversehrt gelassen hatte. Dass Efi ihm dank ihres eigenen Scanners beinahe auf die Schliche gekommen wäre, hatte es nötig gemacht, sie loszuwerden, wenn auch nur vorübergehend. Wäre alles nach Plan verlaufen, hätte er sie irgendwann abgeholt und ebenfalls verscherbelt.
»Ich verstehe das nicht«,
jammerte der Mombri.
»Ich hatte alles unter Kontrolle. Die Röhre, sie sollte gar nicht magnetisiert werden. Ich verstehe das nicht.«
»Macht nichts«, sagte ich. »Du kriegst eine Menge Zeit, darüber nachzudenken. Efi, sei so gut und funk den intergalaktischen Sicherheitsdienst an. Ich nehme an, die werden sich sehr für diese Geschichte interessieren. Und wer weiß, vielleicht gibt's sogar eine Belohnung für unseren Bastler hier.« Sie lächelte. »Mit dem allergrößten Vergnügen.« Gut 12 Stunden später sahen wir zu, wie der Mombri von einem fordianischen Patrouillenschiff an Bord gestreut wurde. Man bedankte sich bei uns für die Hilfe, den Jacker hochzunehmen, und versprach, auch den Sammler unter die Lupe zu nehmen. Von einer Belohnung war jedoch keine Rede. Egal, dachten wir uns, jeden Tag eine gute Tat. Immer noch besser, als zum unfreiwilligen Organspender zu werden. »Danke nochmal, Hubert«, sagte ich, als wir zu dritt verfolgten, wie die Fordianer in den Hyperraum sprangen. Er sah mich ratlos an.
»Wofür?«
»Die Sache mit den Magneten in der Röhre. Das war Rettung in letzter Sekunde. Wie hast du das überhaupt hingekriegt?«
»Gar nicht«, sagte er. »Ich dachte, du wärst das gewesen.«
»Was? Nein, ich wüsste nicht mal wie.« »Es muss irgendein technischer Defekt gewesen sein«, überlegte Efi laut. »Ausnahmsweise mal zur richtigen Zeit am richtigen Ort.« »Vielleicht auch nicht«, meinte ich und streichelte unbemerkt von den anderen die Konsole.